Wir haben gesehen, wie die erste Kerze entzündet wurde. Wir haben den Weihnachtsbaum hier, der geschmückt ist, gestern von einem Team. Zu Hause wird jetzt fleißig geschmückt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob meine Kinder heute Morgen schon ihr erstes Türchen von ihrem Schoki-Adventskalender geöffnet haben. Ja, ich höre, ich sehe Nicken, sie haben es getan. Wer von euch hat heute schon sein erstes Türchen aufgemacht? Ja, ein paar haben es schon getan. Ja, damit hat sie ganz offiziell begonnen, die Adventszeit. Meine Frau, Romy und unsere Kinder, die haben die Tage sogar schon Adventskekse gebacken. Jetzt geht's los. Um mich auf die Adventszeit vorzubereiten, habe ich mir im Vorfeld die Weihnachtsfolge von Mr. Bean angeschaut. Ja. Und ich finde, es ist eine sehr gute Vorbereitung, weil die Episode so alle Weihnachtsklischee mit sich bringt, die Weihnachten, das Fest, so hat. Ich habe ein paar Bilder vorbereitet. Da ist einmal der Trubel auf dem Weihnachtsmarkt und mittendrin der tollpatschige Mr. Bean. Dann natürlich die aufwendigen Vorbereitungen zu Weihnachten, die bei Mr. Bean im Kampf mit dem Truthahn enden, als er da durch seine Wohnung mit dem Truthahn auf dem Kopf durch die Wohnung irrt. Dazu kommt natürlich die weihnachtliche Vorfreude, ja, strahlende Kinderaugen. Unsere Kinder, reden jeden Tag davon, was sie sich wünschen und so weiter. Die Vorfreude steigt jetzt mehr und mehr ein und es ist manchmal echt anstrengend, ja, weil die total aufgedreht und aufgekratzt sind. Und dann nicht selten aber kommt die bittere Enttäuschung am Weihnachtsabend, wenn unterm Weihnachtsbaum nicht das ist, was man sich erhofft und gewünscht hat. So geht es auch Mr. Beans Freundin, als aus dem Verlobungsring auf den zweiten Blick ein billiger Anhänger für ein kitschiges Wandbild wird. So vermasselt man sich auch das Fest der Liebe. Also so ganz typische Klischees, die wir mit Advent und Weihnachten verbinden. Aber dann finden wir da noch ein Klischee, eins, das nicht sofort auffällt. Und ob das jetzt die Macher von Mr. Bean so gesehen haben oder auch nicht, mir jedenfalls ist es aufgefallen. Und ich möchte das an folgenden zwei Szenen einmal deutlich machen. Einmal betritt Mr. Bean seine Wohnung und entdeckt dabei die Weihnachtspost, die durch den Briefkastenschlitz rein auf den Boden gelandet ist. Und man sieht, wie er sich sehr darüber freut, über die Weihnachtspost. Natürlich, ja, wer freut sich nicht über einen lieben Gruß zu Weihnachten? Aber zum Gesamtbild gehört, dass er die Weihnachtspost vorher für sich selbst angefertigt und sich selbst eingeworfen hat. In einer anderen Szene sieht man dann, wie er dann am Vorabend zu Weihnachten nach typisch britischer Tradition den Weihnachtsstrumpf am Kamin befüllt, um sich dann am nächsten Morgen über die gelungene Überraschung zu freuen. Und ihr Lieben, diese lustige Karikatur hat aber einen traurigen Hintergrund. Für viele beginnt jetzt die einsamste Zeit des Jahres. Überall wird uns ein fröhliches Feiern im Kreis der Liebsten suggeriert, aber für viele gilt jetzt stille Nacht, einsame Nacht, weil sie das Fest der Familie ungewollt allein verbringen werden. Und ich betone ungewollt, weil nicht jeder, der allein ist, auch einsam ist. Aber das gilt auch umgekehrt. Da kann man in einer pulsierenden Großstadt leben, umgeben von Millionen von Menschen und ist trotzdem einsam. Wie viele Menschen haben Nachbarn, Freunde, Kollegen, die Kirchengemeinde, sind eingebettet eigentlich in ein Netzwerk von Menschen, aber fühlen sich trotzdem einsam. Und da kann das drumherum am Heiligen Abend noch so schön und noch so festlich sein. Wenn die Beziehungen in der Familie nicht stimmen, dann bleibt auch das schönste Fest traurig und leer. Als Pastor habe ich immer wieder mit Menschen zu tun, die einsam sind. Aber irgendwie muss ich gestehen, hatte ich das Thema nicht wirklich im Blick, bis es quasi mich jetzt gefunden hat bei der Vorbereitung auf die Adventszeit, auf die Weihnachtszeit. Ursprünglich wollten wir, Dennis und ich, als wir die Adventspredigtreihe vorbereitet haben, wollten wir auf den Weihnachtsegoismus eingehen, der so überall präsent ist. Und deshalb haben wir auch diese Predigtreihe so formuliert. Weihnachten, ein Fest für mich, durchgestrichen, Querstrich und dahinter uns. Weil es nicht nur um mich geht, sondern um uns geht. Und wir sagen dann ganz gerne, Weihnachten ist ein Fest der Liebe. Und dann spenden wir all unsere Liebe, die wir haben, an uns selbst und an unseren Geliebten, bis unser Weihnachtsliebeskonto irgendwann so im Minus ist, dass da keine Liebe mehr für andere übrig ist. Und damit war ich sozusagen bei der Einsamkeit der Menschen, die vergessen sind von der Gesellschaft, der Menschen, die alleine sind, für die dann irgendwie keine Liebe mehr übrig ist. Und die Beschäftigung mit diesem Thema Einsamkeit hat mich dann doch sehr, sehr betroffen gemacht, weil ich nicht wusste, wie dramatisch die Lage eigentlich ist. Das fällt einem nicht auf, wenn man selbst glückliche Beziehungen hat und menschliche Nähe erlebt und all das, was wir Menschen so brauchen. Noch nie in der Geschichte der Menschheit waren wir so gut vernetzt und mobil wie heute. Und trotzdem vereinsamen immer mehr Menschen. Man spricht schon von der Volkskrankheit Einsamkeit. Ich habe in irgendeiner Statistik vom Statistischen Bundesamt oder Bundesamt für Statistik irgendwie so die Zahl gesehen, dass 41% der Deutschen alleine leben. 15% fühlen sich oft oder dauerhaft einsam und die Tendenz steigt. In der Telefonseelsorge gehört Einsamkeit zu den Top 3 Themen. Und gerade zum Weihnachtsabend, Heiligabend, rufen dann wieder viele Menschen bei der Telefonseelsorge an, weil sie alleine und einsam sind. Und Mediziner schlagen Alarm, weil man erkannt hat, dass Einsamkeit einer der gefährlichsten Krankmacher ist. Mittlerweile ist das Thema auch in der Politik angekommen. Ich weiß nicht, wer das von euch gelesen hat, vielleicht gehört habt. Letztes Jahr, 2018, wurde in England die weltweit erste Einsamkeitsministerin eingesetzt. Es gibt ein Ministerium für Einsamkeit, weil man erkannt hat, wie gefährlich Einsamkeit auch für die Gesellschaft ist, nicht nur gesundheitlich, sondern dass dadurch Gesellschaftsstrukturen angegriffen werden. Ich habe gelesen ein Interview mit ihr und sie sagte, sie hat 1000 Anfragen, weltweit wird sie um Rat gefragt, weil das ein scheinbar weltweites Phänomen ist. Und auch bei uns in Deutschland habe ich gelesen, dass mittlerweile ein Einsamkeitsbeauftragter gefordert wird. Wie geht es dir mit dem Thema? Kennst du Menschen, die einsam sind? Und ich bin mir sicher, wenn wir genau hinschauen, dann sind sie nicht zu übersehen. Aber ich frage dich ganz persönlich, wie geht es dir damit? Fühlst du dich einsam? Und ich habe im Vorfeld bei der Vorbereitung überhaupt überlegt, ob ich diese Frage überhaupt stelle, weil man sowas doch nicht fragt. Weil das doch eine viel zu persönliche Frage ist. Und ihr Lieben, genau deshalb habe ich mich bewusst entschieden, diese Frage einmal auszusprechen, weil ich gerne die Einsamkeit aus der schambesetzten Dunkelheit ans Licht holen möchte. Niemand gibt gerne zu, einsam zu sein, weil es verpönt ist. Es fühlt sich an, als hätte man versagt. Einsamkeit tut so schon weh genug und dann muss man es ja nicht anderen irgendwie auf die Nase binden. Und so leidet man still und heimlich vor sich hin und versucht irgendwie alles mit sich selbst auszumachen und zieht sich dabei immer weiter und weiter zurück. Auch deswegen, weil das Beziehungsglück der anderen wehtut, wie so ein Dolch, der einem in den Rücken gestochen wird. Mir war nicht bewusst, wie dramatisch die Lage ist. Und so sehr ich das nachvollziehen kann oder am liebsten zurückziehen möchte, die Wahrheit ist, so vertreibt man am Ende keine Einsamkeit. Jeder ist mal einsam, das ist ganz normal. Einsamkeit ist ein ganz natürliches Gefühl, eine ganz natürliche Grunderfahrung. Ich weiß noch, als ich während meines Studiums in den USA war für 3 Monate, ich hatte Romy gerade kennengelernt, ich war einsam, weil ich sie vermisst habe und am liebsten gerne die Sachen gepackt hätte und wieder zurückgekehrt wäre. Jeder erlebt das mal. Aber kritisch wird es, wenn das zu einem Dauerzustand wird, wenn man da nicht mehr rauskommt. Menschen brauchen Menschen und niemand sollte sich dafür schämen, einsam zu sein, weil die Einsamkeit doch nur zeigt, dass da etwas fehlt. Ja, so wie Hunger und Durst zeigen, dass mein Körper Nahrung braucht. Und so wie die Müdigkeit uns zeigt, dass wir Schlaf brauchen, dass unser Körper Schlaf braucht, so zeigt mir die Einsamkeit, dass meine Seele sich nach menschlicher Nähe sehnt. Ja, so ticke ich, weil Gott mich so geschaffen hat. Beziehung liegt uns im Blut. Und deshalb ist es auch eines unserer tiefsten Grundbedürfnisse, mit anderen Menschen in Beziehung zu sein. Ich habe ein tolles Zitat von Mutter Teresa gefunden und ich stimme ihr zu, wenn sie sagt: Einsamkeit ist die schlimmste Form von Armut. Kein Geld der Welt und auch nichts sonst kann menschliche Nähe oder Liebe oder Geborgenheit oder all das, was in Beziehung passiert, ersetzen. Da hilft eben nur das Original, nämlich ein anderer Mensch, andere Menschen. Und diese Wahrheit wird uns in der Schöpfungsgeschichte ganz eindrücklich erzählt und ausgeführt. Ja, stellen wir uns vor, Adam, der erste Mensch, ist geschaffen. Gott setzt ihn in den wunderschönen Garten Eden und Adam schaut sich um, erkundet sein Revier und stellt dann fest, weit und breit ist da kein Wesen, das zu ihm passt. Und so wunderschön seine Welt auch ist, das Paradies, an dieser einen Stelle ist es eben noch nicht perfekt. Da fehlt etwas. Ihm fehlt ein menschliches Gegenüber. Er sehnt sich nach einem Du seiner Art. Und weder die Tiere noch die Natur, ja selbst der allmächtige Gott, füllt diese zwischenmenschliche Lücke nicht aus. Das wird uns in der Schöpfungsgeschichte deutlich. Wir sagen immer, Gott ist alles, was wir brauchen. Und ja, das möchte ich bekräftigen. Und gleichzeitig macht uns die Schöpfungsgeschichte deutlich, nein, wir brauchen andere Menschen, weil wir Beziehungswesen sind. Der jüdische Philosoph Martin Buber hat es wunderbar gesagt, wie ich finde, der Mensch wird am Du zum Ich. Das ist eins meiner Lieblingszitate. Ich habe das immer wieder auch schon zitiert. Manche kennen das schon. Der Mensch wird am Du zum Ich. Wir brauchen die anderen, um uns selbst zu entdecken. Aber wie soll Adam sein Ich entdecken, seine Identität, wenn ihm sein Du fehlt? Und deshalb spricht Gott in Adams Einsamkeit die Worte hinein, die unser Menschsein auf den Punkt bringen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und damit ist eine ganz wesentliche Aussage über den Menschen gesagt. Und dann lesen wir, wie er ihm mit Eva ein Du erschafft. Und das Spannende ist, dass hier sich aber nicht nur ein Ich und ein Du begegnen, sondern in dieser Begegnung entsteht etwas völlig Neues. Sozusagen eine neue Schöpfung, hier entsteht wir. Eine neue Einheit, eine neue Verbindung. Und ihr Lieben, das ist unsere menschliche Bestimmung, nämlich in Beziehung zu sein, in Beziehung zu leben. Und das wird uns hier in der Schöpfungsgeschichte so schön deutlich. Jesus hat es dann viele Jahre später im höchsten Gebot so gesagt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Worte hörst. Wir haben diese Worte schon sehr oft gehört. Wir kennen das Doppelgebot der Liebe. Es ist ein zentraler Pfeiler unseres christlichen Glaubens. Ich habe das bisher immer irgendwie nur auf dem Appellohr gehört. Aha, ich soll also Gott und meinen Nächsten lieben. Okay, was kann ich tun? Sag mir, was ich tun soll. Kennst du das? Und ihr Lieben, natürlich gehört das Tun auch dazu, keine Frage, aber es geht hier vor allem um unser Sein. Also ich esse gerne, ihr könnt gerne meine Frau fragen, aber ich esse doch nicht, um etwas zu tun zu haben, sondern weil ich von Natur aus ein hungriges Wesen bin und immer wieder Nahrung brauche. Und ich schlafe auch gerne, aber ich schlafe ja nicht um des Schlafens willen, sondern weil mein Körper es braucht. Ja, manchmal schlafe ich auch um des Schlafens willen, ich gestehe. Und wenn mein Sohn mal wieder nicht schlafen will, weil er Schlafen total langweilig findet, dann erkläre ich ihm: Timmy, du musst schlafen, damit die Batterien in dir wieder aufgeladen werden. Weil wenn die Batterien in dir nicht aufgeladen werden, dann bist du müde und kaputt und kannst nicht so schön spielen. Und ihr Lieben, genauso ist es mit der Liebe. Jesus fordert uns nicht auf, Gott und andere zu lieben, damit wir irgendwas zu tun haben. Sondern weil wir von Natur aus Beziehungswesen sind und Gott und die anderen Menschen brauchen. Menschsein nach Gottes Vorstellung bedeutet, zu lieben und geliebt zu werden. Es bedeutet, sich zu verschenken, um beschenkt zu werden. Die Liebe ist das Plus, das aus du und ich ein Wir macht. Aber leider leben wir in einer Gesellschaft, in einer Welt, in der uns oft das Gegenteil gepredigt wird, nämlich: verwirkliche dich selbst. Geiz ist geil. Jeder ist seines Glückes Schmied. Aber was passiert denn, wenn das Ich anfängt, nur noch an sich selbst zu denken und nur um sich selbst zu kreisen? Man verliert Gott, man verliert den Nächsten aus dem Blick. Man lebt sich auseinander. Das Plus, also die Liebe, zwischen du und ich verblasst und das Wir zerbricht. Und so entstehen dann erst Ichlinge. Und wenn lauter Ichlinge zusammenkommen, entsteht eine Ich-Gesellschaft. Und das wiederum führt zu einem Beziehungsnotstand. Und da sind wir, wenn wir den Zahlen glauben. Weil das Ich plötzlich merkt, dass es ganz allein ist und ohne Du gibt es eben kein Wir. Und dann fährt das Ich morgens mit der Bahn zur Arbeit, begegnet unterwegs 1000 anderen Ichs, aber ein Wir kommt nicht zustande, weil man sich nicht mehr grüßt, weil man nicht mehr miteinander spricht, man hat sich nichts mehr zu sagen, jeder hört nur noch seine Musik, beschäftigt sich mit seinem Smartphone und dann wundert man sich, dass so viele Menschen sich einsam fühlen und allein sind. Und ihr Lieben, natürlich hat Einsamkeit viele Gründe und nicht jede Einsamkeit, das betone ich, ist selbst verschuldet. Aber ein Hauptgrund ist eben der Egoismus, der in die Gesellschaft eingedrungen ist, in die Welt eingedrungen ist. Egoismus macht eben einsam. Wer egoistisch ist, muss sich nicht wundern, wenn er irgendwann ganz alleine dasteht. Und leider gilt dasselbe umgekehrt. Es gab eine Studie, die also diese beiden Phänomene beobachtet und studiert hat. Einsamkeit und Egoismus. Nicht nur Egoismus macht einsam, umgekehrt gilt auch: Einsamkeit, wenn sie nicht bekämpft wird, wenn sie nicht durchbrochen wird, macht mit der Zeit auch egoistisch. Kein Wunder, weil man sich ja nur mit sich selbst beschäftigt. Und dieser Teufelskreis muss durchbrochen werden. Und das geht eben nur mit Liebe, mit menschlicher Nähe, mit Begegnung, mit Zeit miteinander, wo wir ins Gespräch kommen, wo du und ich zusammenkommen und wieder ein Wir bilden. Und ihr Lieben, deshalb feiern wir Weihnachten, weil Weihnachten das Fest ist, wo Gottes Liebe, die Liebe, mit der er uns Menschen so sehr liebt, ein Mensch wird und zu uns kommt, in unser Miteinander, in unser zerrüttetes, in unser liebloses, in unser egoistisches Miteinander, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Um das zu verdrängen, damit seine Liebe, seine Nächstenliebe wieder Einzug halten kann. An Christus sehen wir, wie man liebt. Und wo seine Liebe herrscht, da muss der Egoismus, da muss die Skrupellosigkeit, da muss die Einsamkeit weichen. Und wir glauben an einen Gott, der sagt, meine Liebe ist für alle da. Jeder, der möchte, kann kommen, um Teil an seiner Liebe zu haben. Aber wisst ihr, zu wem Jesus zuerst gegangen ist? Zu den Armen und Kranken, zu den Witwen und Waisen, zu den Vergessenen der Gesellschaft, dem Abschaum der Gesellschaft, weil das die Menschen sind, die seine Liebe und Nähe am meisten brauchen. Und ich wünsche uns, dass uns das nochmal bewusst wird, dass wir in die Adventszeit starten, nicht nur mit der schönen Aussicht, wir werden wieder schön mit der Familie feiern und tolle Zeiten erleben, sondern dass Weihnachten eigentlich gerade für die bestimmt ist, die allein sind, die einsam sind, die sich nach menschlicher Nähe sehnen, die sich nach Gottes Liebe sehnen. Und das Schöne ist, seine Liebe ist da. Er kommt nicht jedes Jahr neu herunter, nein, er ist einmal heruntergekommen und seine Liebe ist da, mitten unter uns. Und wir brauchen sie nur anzunehmen, uns von ihr erfüllen zu lassen, uns von ihr treiben zu lassen zu anderen Menschen, damit wir Beziehungen entstehen. Und wenn wir Christus erlauben, unser Plus zwischen ich und du zu sein, dann wird er uns ganz unerschütterliche Wir-Beziehungen schenken. Es gibt eben keine stärkere Beziehung als die, die in Christus gegründet ist und die aus seiner Liebe lebt. Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern, nachdem er ihnen beim letzten Abendmahl die Füße gewaschen hat, das ist mein Beispiel, das ich euch hinterlasse. Geht miteinander so um, wie ich es euch vorgelebt habe. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Wir tragen seine Liebe in uns. Und unser Auftrag als Christen ist es, zu lieben, so wie Gott uns liebt. Gott hat sich an uns selbst verschenkt. Und das größte Weihnachtsgeschenk, das wir anderen machen können, ist, uns selbst an andere zu verschenken. Und deshalb gebe ich dir in Anspielung an das Zitat von Martin Buber diese Frage mit, diese Frage in die Adventszeit. Und ich wünsche dir, dass du dich mit dieser Frage beschäftigst und diese Frage bewegst, nämlich, wer braucht dich als du? Wer braucht dich als du? Ich war letzten Donnerstag bei einer Adventsfeier und damit war für mich auch die Adventszeit eröffnet. Ich war bei der Adventsfeier des Bundeswehrverbands hier in der Region in Bonn. Sie hatten mich eingeladen, um eine Ansprache zu halten. Und ich habe da das Thema, wie heute, Einsamkeit gewählt und habe darüber gesprochen. Und hinterher kam ein alter und schon sehr gebrechlicher ehemaliger Soldat auf mich zu und erzählte mir seine erschütternde Geschichte. Seine Eltern hatten sich schon früh getrennt und irgendwann konnte seine Mutter ihn und seine Schwester nicht mehr durchbringen. Da war kein Geld, sie waren wirtschaftlich bankrott, haben gehungert. Und so gingen sie also mit ihren beiden Kindern zu ihrem Ex-Mann und konfrontierte ihn und sagte so, es geht nicht mehr, entweder nimmst du uns auf oder zumindest eines der Kinder, damit ich die ganze Last nicht allein zu tragen habe. Ich schaff's nicht mehr. Und so kam er als 11-jähriger Junge zu seinem Vater, der ihn dann seiner neuen Lebensgefährten vorstellte. Und sie sagte, nee, nicht mit mir. Und so wurde er, hat er selbst gesagt, mit seinen eigenen Worten, wie ein Wanderpokal durch die Verwandtschaft durchgereicht. Mal hier, mal da, mal dort. Und all das, also diese Begegnung zwischen den Eltern, fand an einem heiligen Abend statt. Und deshalb hat Weihnachten für ihn bis heute einen bitteren Beigeschmack. Man kann das verstehen. Und er sagte, später wurde ich Soldat. Warum? Weil es da regelmäßig Essen und Kameradschaft gab. Weil ich da menschliche Nähe erlebt habe. Weil ich Menschen erlebt habe, die zu mir gestanden haben und wir ein Wir wurden. Und ihr Lieben, das sind die erschütternden Geschichten, die wir zu Weihnachten hören müssen. Und diese gibt es tausendfach, wenn wir nur genau hinschauen und unsere Gesellschaft in den Blick nehmen. Wenn wir uns unsere Umgebung anschauen. Ihr Lieben, Einsamkeit kann jeden treffen, jeden von uns, der hier im Raum sitzt. Da stirbt jemand, man zieht weg aus beruflichen Gründen, was auch immer, die Ehe geht kaputt, was auch immer. Uns alle kann es treffen, dass wir in die Einsamkeit rutschen. Seien wir also dankbar für das, was wir haben, und vergessen wir nicht die, die das nicht haben. Keine andere Zeit im Jahr entblößt diesen Seelenschmerz so rigoros wie die Weihnachtszeit, weil hier Wunsch und Wirklichkeit brutal aufeinanderprallen. Und deshalb möchte ich uns mitgeben in die Adventszeit: Verbrauchen wir unser Weihnachtsliebeskonto nicht nur an uns und unseren Menschen, die wir lieben, sondern nehmen wir es auch für die, die unsere Liebe brauchen, die unsere Zeit brauchen, die unsere Nähe brauchen. Und deshalb diese Frage: Wer braucht dich als du? Und ich bin mir sicher, jedem von uns fallen Menschen ein, die sich über einen Besuch oder eine Einladung, einen Weihnachtsgruß, was auch immer, freuen. In diesem Sinne ein gesegnetes und eine erfüllte Adventszeit, erfüllt mit vielen bereichernden Du's. Amen.